Was war dein erstes Handy?
Ich glaube, so ein altes Nokia, das ewig hielt, wie alle anderen auch damals.
Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Das sind mein Outlook-Kalender und Spotify.
Okay. Welche technologische Superkraft wünschst du dir?
Eine KI, die funktioniert. Das haben wir in der Hand.
Sehr gut. Wer ist aus deiner Sicht in der Zeit der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Für mich immer noch Satya Nadella, weil der im Hintergrund viel mehr ausheckt, als wir alle wissen.
Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Kann man nicht so gut definieren.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme, die wir schon gehört haben, die gehört zu Gerrit Pohl. Hallo Gerrit, schön, dass du bei uns bist heute.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Hallo.
Ich stelle dich mal kurz vor, nur ein paar Karriere-Steps, die du so hattest. Du warst bei Axel Springer für das Digitale zuständig und bist dann auch mal zu Gruner und Jahr gewechselt. Also waren wir sozusagen mal Kollegen, weil Gruner und Jahr, Bertelsmann, RTL, NTV, ist ja alles eine glückliche Familie sozusagen. Dann warst du bei Microsoft und jetzt bist du aber schon sehr lange, nämlich seit mehr als 7 Jahren, Chief Digital Officer vom ADAC, vom Gelben Engel sozusagen.
Vom Gelben Engel, das ist vollkommen richtig. Seit 7 Jahren darf ich da die Digitalisierung mitverantworten. Es macht ganz großen Spaß und ich freue mich vielleicht, in den nächsten Minuten ein bisschen was drüber erzählen zu können.
Ja, ich rate jetzt mal, wie du zum ADAC gekommen bist. Du bist mit deinem Twingo, den du auf dem Weg von Hamburg nach München bist du liegen geblieben und da hat dich ein Gelber Engel gerettet und da muss ich jetzt anfangen. Sehr ist toll.
Also diesbezüglich hätte ich schon seit 20 Jahren beim ADAC sein müssen, weil ich schon mal in Italien mit meinem Golf 1 liegen geblieben bin und die haben mich damals schon gerettet. Das machen sie damals wie heute auch sehr gut. Nein, ich bin ganz klassisch abgeworben worden, wie das halt immer so ist, ne? Und wurde mit einer Aufgabe hier vertraut gemacht, wo es hieß, ich kann wirklich was bewirken und ich habe aber auch viel Verantwortung, aber auch ordentlich was dabei zu tun und das ist ja keine ganz unattraktive Aufgabe und dann habe ich dann gerne irgendwann auch Ja gesagt.
Ja, wenn man jetzt so denkt, mehr als 7 Jahre ist das jetzt her, ich meine, da gab es zwar auch schon viel Digitalisierung hier und da, aber trotzdem ADAC hat man jetzt ja nicht als erstes im Kopf. Digitale Transformation, ne?
Nein, wir sind ja auch kein Technikunternehmen, ne? Also wir sind ja quasi eigentlich ein traditionelles Unternehmen, ein mitgliederorientiertes Unternehmen. Wir haben mittlerweile mehr als 22 Millionen davon, also eine ziemlich große Anzahl, die da auf den ADAC vertraut. Aber wir haben uns natürlich immer ausgezeichnet durch physische Leistungen, die klassische Pannhilfe, die man ja kennt, aber auch diverse andere Leistungen, sei es, dass man aus dem Urlaub zurückgeholt wird, wenn man dort malade gegangen ist, durch zum Beispiel einen Fußbruch oder dergleichen mehr. Aber wir sind jetzt in der Tat nicht in der ersten Reihe, die sich in einem Markt bewegen, der sehr von exogenen Digitalisierungen zunächst mal beeinflusst worden wäre. Das hat sich aber verändert, das hat sich angepasst. Da haben auch die Mitglieder mittlerweile eine andere Erwartung. Und auch wir müssen uns ja fragen, warum sind wir attraktiv für Mitglieder, die vielleicht gar kein Auto mehr haben? Und das evoziert natürlich sehr viele digitale Überlegungen.
Ja genau, das wäre die Frage. 22 Millionen ist ja nicht ohne. Also in Wikipedia steht sogar noch 21, irgendwas. Also diesen Wikipedia mal nicht auf dem Laufenden. Aber kann man das so sagen? Gibt es da eine Menge, die ADAC-Mitglieder sind und kein Auto haben?
Also ich kann das nicht so sagen, aber ich kenne es vom Umfeld, also von Eltern und deren Kindern, die mittlerweile mit einer neuen Form von Mobilität eigentlich bestens klarkommen und sich entweder über Roller oder über Carsharing oder sonst was sich ihre Mobilität besorgen, wenn sie die brauchen. Und diesen Trend, den merken wir natürlich schon auch, ja, und das ist natürlich ein ganz umkämpfter Markt, auch man merkt es ja auch bei den Automobilkonzernen, die auch alle Carsharing irgendwie anbieten, weil sie auch merken, sie verkaufen gar nicht mehr so wahnsinnig viel ab und dann werden Carsharing-Angebote auch schnell wieder eingestellt, weil die so margenschwach sind auf der anderen Seite, also es ist alles nicht so ganz einfach und wir als ADAC sind ja quasi der klassische Helfer in der Not, also wir helfen, sei es aus der Luft mit der Flugrettung, dann wie gesagt die Pannenhilfe oder bei vielen anderen Situationen. Und das ist etwas, was man uns zu Recht auch abnimmt und wo wir auch einen Vorteil haben. Aber so diesen Masterplan, wie sieht die Mobilität von morgen denn jetzt aus? Wir kennen ja die aktuellen E-Diskussionen auch, dass es noch schwierig ist mit dem Aufladen und dass alles nicht ganz so startet, wie man das wollte. Diese Masterlösung haben wir jetzt natürlich auch nicht in der Tasche, sondern wir begleiten das natürlich dort mit unserem helfenden Angebot sozusagen.
Wie digital ist denn so eine Pannenhilfe? Kleiner Spoiler, ich bin nicht im ADAC.
Das werden wir hinterher noch unauffällig ändern müssen. Also es ist so, dass die mittlerweile schon sehr digital ist, wenn man bedenkt, also ich musste früher noch mit meinem Nokia den ADAC anrufen, damit dann jemand kam, wenn ich liegen geblieben bin. Mhm. Mittlerweile kann man das per App voll digital machen. Die unterstützt einen auch dabei. Die nimmt einem auch ab. Zum Beispiel, wo ist denn jetzt dein Pannenhilfe-Mensch denn jetzt gerade? Wann kommt er denn genau? Als wenn man eine Pizza bestellt. Ne? Also so kann man das da auch sehen. Und das ist auch etwas, was verstärkt genutzt wird, weil es einfach wahnsinnig komfortabel ist. Und das ist komplett durchdigitalisiert natürlich. Und auch hinter den Kulissen in der Pannenhilfe werden immer wieder Systeme natürlich ersetzt, die natürlich per se dann deutlich digitaler sind. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Pannenhilfe der Zukunft. Das kann man mal unter so einem Stichwort Connected Car mal greifen. Mhm. Also ein Auto, das heutzutage sehr viele Informationsflüsse hat und sehr, sehr viele Daten hat, wo ja noch ein bisschen umstritten ist, wie die Daten eigentlich gehören. Ich finde, das muss schon der Autofahrer sein, aber da gibt es ja noch Debatten. Solche Autos liefern einem im Falle einer Panne natürlich unfassbar viele Daten, was da eigentlich gerade los ist. Ne? Mhm. Und die Frage ist, was macht man daraus eigentlich? Was hilft denn uns das eigentlich? Ne? Weil im Grunde, wenn uns das Auto jetzt sagt, dass Bauteil 34 defekt ist, naja, wir werden vielleicht nicht immer Bauteil 34 da haben, ne? Sondern wir werden vielleicht jemanden auch trotzdem nur in die Werkstatt schleppen können, die dann aber für sich besser weiß, wo sie angreifen muss dementsprechend. Ja? Oder wir wissen ganz genau, der gelbe Engel wird in Zukunft anders ausgestattet mit mehr Standardersatzteilen, die halt auch kaputt gehen. Und dann kann man dort gezielter helfen. Das ist so ein bisschen eine Evaluation, die man natürlich auch gerade macht. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier schon mal, weil der ADAC schon gerne erstmal so ein bisschen probiert und versucht, wie sieht es denn jetzt gerade auch mit den aktuellen Fahrzeugen aus, die vielleicht nicht so viele Daten erzeugen, sondern die einfach noch auf der Straße unterwegs sind. Ich war mal mit der Pannenhilfe unterwegs einen Tag und habe nicht geglaubt, was da für Autos noch unterwegs sind und vor allen Dingen, wie die dann teilweise aussehen.
Also Oldtimer quasi, ja?
So Oldtimer oder irgendwelche, da war mal so ein Massageigel im Motorraum gegen Marder, hat dann dazu geführt, dass der Massageigel ein Entstehungsprozess Brand verursacht hat. Also bei diesen ganzen Geschichten haben wir mal so einen Dongle produziert, 15.000 Stück, den sich die Mitglieder in ihr Auto quasi reinstecken können. Dieser Dongle wirft dann oder greift alles ab an Daten, was sozusagen dieses Auto rausgibt. Und wir haben eine App dazu entwickeln lassen, wo man dann auch sieht, was das Auto so tut und was so der Verbrauch angeht und was vielleicht so kritische Faktoren sind. Und um mal rauszukriegen, also A, machen das die Leute? Interessiert die das in irgendeiner Art und Weise? Und B, was können wir aus den Daten eigentlich machen? Das sind ja Millionen von Daten, die da auflaufen. Hilft uns das oder hilft uns das nicht? In dem Fall hilft uns das schon. Und das Feedback der Mitglieder war auch gut. Die fand es mal schön zu wissen, was da eigentlich alles so ausgespuckt wird. Das gibt ein bisschen mehr Sicherheit natürlich auch. Und uns natürlich auch, weil dann die Pannenübermittlung natürlich auch viel detaillierter dementsprechend passiert. Ne? Und diese nächste evolutorische Stufe, dass man in dieses Full-Connected-Car dementsprechend auch reinkommt über Schnittstellen, um dann vielleicht gezielter zu fahren, wie ich es am Anfang schon sagte. Das muss man dann jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber wir haben, wie gesagt, einen Feldversuch mit der heutigen Straße sozusagen mal gemacht, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen.
Inwiefern ändert euer System auch sich jetzt in Bezug auf Elektroautos? Da gab es ja einige Diskussionen schon, ne? Wie kann man denen denn helfen? Muss man denen helfen? Gibt es da aktuelle Statistiken auch? Also ihr habt, glaube ich, schon einige Sachen im Einsatz, ne? So Fahrzeuge mit Batteriestationen zum schnellen Aufladen und sowas
genau.
Gibt es ja schon, ne?
Sowas gibt es schon. Wir stellen uns auf die E-Fahrzeuge natürlich ganz genauso ein, genauso wie das die Feuerwehr zum Beispiel machen muss, weil natürlich ein E-Fahrzeug zu löschen ist eine ganz andere Hausnummer als ein Dieselfahrzeug zu löschen. Das ist ja viel gefährlicher in dem Fall. Mhm. Wir versuchen genauso und tun das auch, den E-Fahrzeugen natürlich auch Pannenhilfe zu geben, wenn es dementsprechend nötig wird. Dementsprechend sind wir auch spezialisiert, haben Kfz-Meister dafür im Einsatz, die auch auch immer wieder geschult werden auf die jeweiligen Modelle. Das ist ja auch immer nicht so ganz einfach. Wer hat wo welche Batterie, welche Sicherheitsschritte sind zu beachten? Wo ist es auch ratsam, das vielleicht nicht zu machen? Also das machen wir schon auch.
Aber wenn ihr jetzt schon Dongle in ältere Autos gepackt habt oder die neueren, die haben ja auch Software, die man fernwarten kann. Also im Zweifel könnt ihr dann auch schon sagen, hier so Predictive Maintenance, also dass man sagen kann, oh, wir merken hier gerade noch, du hast vielleicht noch 500 Kilometer, aber dann könnte das und das passieren, komm mal lieber direkt in die Werkstatt oder wir spielen ein Update drauf oder weiß ich nicht, da wartet schon drei Ecken weiter jemand auf dich und hilft dir mit dem und dem Problem.
Das ist schon das Ziel. Also im Grunde muss Schadensvermeidung Vorrang haben vor Schadensanfall. Ne? Und das kann man ja mit der Prädiktion auch ganz präzise eigentlich machen, mit den neuen noch mal ein bisschen besser. Ja, wobei man dann auch mal sehen muss, wie sich das Ganze aushärtet, natürlich am Ende des Tages. Aber klar, wenn man sieht, eine Batterie wirft immer wieder Fehler, ja, und wird wahrscheinlich, die Batterie ist ja nach wie vor das, was am häufigsten den Geist aufgibt bei einem Auto und muss dann wahrscheinlich mal ausgetauscht werden oder wir kommen abends bei dir vorbei und können ohne Zeit und etwas austauschen, ohne dass du dafür liegen bleiben musst, ne, ist das natürlich viel, viel komfortabler, als wenn man eben erst liegen bleiben muss. Das ist bei Microsoft auch mal gemacht worden. Die haben mal für ThyssenKrupp die Aufzüge fernwartbar gemacht und haben da ganz viel IoT verbaut, um rauszukriegen, wann bleiben die Dinge eigentlich stehen, und haben die Wartungsfenster auf nachts gesetzt. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass tagsüber nichts mehr stehen blieb. Mhm. Und das auch mit Erfolg. Ne? Und das sind so Dinge, wo du so denkst, ja, da ist es wirklich sinnvoll, sowas einzusetzen. Da passen wir uns natürlich dann wahrscheinlich auch tendenziell auch in unserer Leistungskette natürlich auch an, indem wir eben vielleicht andere Touren fahren, ne? Also nicht mehr so sehr den akuten Notfall haben, sondern vielleicht auch einige anders machen können. Dasselbe gilt für den Heimbereich, wenn man eine intelligente Waschmaschine hat oder ein intelligentes Rohrsystem oder wie auch immer, die irgendwie feststellen, so in 2 Wochen wird es ungemütlich hier. Ne? Und dann wird automatisiert ein Auftrag ausgelöst und dann kommt jemand. Das ist natürlich der Traum eines jeden Menschen und das trifft hier aufs Auto natürlich genauso zu.
Mhm. Ihr habt ja eine Unmenge Daten von euren Mitgliedern. Ich habe irgendwie gelesen, ihr hattet irgendwann vor, weiß nicht was, letztes Jahr eine riesige Datenmigration, ein neues System.
Ja.
Irgendwie 1.000 Millionen, keine Ahnung, wie viele Datensätze dort transferiert werden mussten. Also da scheint ihr ja relativ viel euren Mitgliedern nicht nur anzubieten, sondern auch abzusaugen. Also kann man sich da irgendeine Dimension machen? Was machen die Menschen alles bei euch, außer jetzt nur Pannenhilfe? Also, dass sie so viel Daten erliegen haben.
Also grundsätzlich haben wir nur die Daten, die wir haben dürfen, auch im Sinne der Mitglieder, die sie uns erlaubt haben zu haben. Ne? Also Daten, die zur Bearbeitung zum Beispiel von Aufträgen notwendig sind. Wenn jemand ein Produkt kauft beispielsweise, ist das als ganz normale Kontraktion in einem CRM-System mit drin. Mhm. Das war auch genau diese Datenmigration. Das waren viele, 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 viele Millionen Datensätze. Das hat dann alles wunderbar funktioniert, ohne Absturz, ohne nichts. Aber natürlich ist ein Mitglied auch vielleicht Kunde der Versicherung und hat Versicherungsprodukte gekauft oder hat vielleicht ein Auto gemietet oder hat vielleicht sogar ein Auto gekauft bei uns, was man ja auch kann, hat eine Kreditkarte von uns oder hat bei unseren Freunden von PinCamp mal auf einem Campingplatz, einen Campingpark mal angemietet. Das sind alles so Sachen, die wir dann natürlich auch in verschiedensten Varianten natürlich vorliegen haben, auch im Sinne des Mitglieds natürlich, weil das da natürlich dann immer genau nachvollziehen kann, was habe ich wann zu welchem Preis eigentlich gemacht, wenn die einen Beleg brauchen oder so, dann ist das. Das ist aber immer voll transparent. Also wir sind in Sachen Datenschutz und Datentransparenz, glaube ich, die wirklich mit Abstand anständigste Bande, die in Deutschland so rumläuft, weil wir es uns weder leisten wollen, dass aus Versehen mal irgendwas passiert, noch durch Dreistigkeit dieses Absaugen so hintenrum, um dann irgendwelche teuflischen, käuflichen Kombinationsangebote zu machen. Das tun wir nicht, sondern im Gegenteil, wir haben vor einiger Zeit, also als ich frisch in das Unternehmen gekommen bin, haben wir festgestellt, dass wir kein richtig gutes Kundendashboard haben. Das war so ein ganz, ganz simples. Mhm. Und wir haben dann gesagt, wir wollen aber auch transparent sein, dass das Mitglied jederzeit weiß, welche Verträge hat er mit welcher Gesellschaft, wann muss was gekündigt werden, wann wurde was abgebucht, wie kann ich meine Kontodaten ändern und so weiter und so fort. Und haben dann mein ADAC gebaut, also der Name sagt es dann dementsprechend schon, hatten da auch unglaubliche Herausforderungen, weil wir natürlich auch eine IT teilweise hatten, die mit Systemen vor der ersten Mondlandung natürlich auch gearbeitet haben und die waren in der Performance dann auch nicht so besonders dolle. Also mal kam es aus einer sehr performanten Datenbank, mal war die äußerst lahm in ihrer Performance. Und da haben wir dran gearbeitet und heute ist es einfach so, wenn du Mitglied bist, du loggst dich da ein, du siehst alles. Alles, was du bei uns hast, kannst du sehen und mehr haben wir auch nicht. Und du kannst jederzeit deinem Opt-in natürlich auch widersprechen. Du kannst sagen, ich will übrigens gar nicht, dass ihr das und das von mir habt oder ich stimme dem übrigens nicht zu. Also da haben wir ganz, ganz genau drauf geachtet. Da wird bei uns natürlich auch ganz, ganz genau hingeguckt, das ist ja klar. Aber da sind wir wirklich gut unterwegs und dieses Mein ADAC, wie gesagt, was eben hilft, auch einen Fahrzeugschein mal hochzuladen oder damit man zu den Pannen verleichter hat, das zahlt dementsprechend alles darauf ein. Oder auch, wir haben bei uns in unserem Budget einen gar nicht so kleinen Posten für Penetration-Testings unserer digitalen Angebote. Dass also dauernd geguckt wird, ist da irgendwo ein Sicherheitsloch drin? Kann das irgendwie penetriert werden? Mhm. Ne? Also da lassen wir regelmäßig jemanden drauf, der das nach allen Regeln der Kunst auseinandernimmt, als wäre er eben jemand, der sowas gerne ausnutzt. Und deswegen ist es bei uns wirklich nicht so, dass die Mitglieder uns irgendwas so unwissentlich geben, das ist wissentlich und transparent tatsächlich.
Wenn jetzt schon auf bei Datensicherheit sind oder insgesamt Sicherheit vor Hacks etc. Klar, euer System, das schützt ihr, aber muss man eigentlich sein, also wie kann man ein Auto schützen? Kann auch gehackt werden.
Das Auto kann grundsätzlich auch gehackt werden, wird ja auch schon gehackt. Also das ist ja, das passiert ja schon. Das ist zum Glück, also ein Auto, eine Firewall gegen Hacking ins Auto zu bauen, ist zum Glück nicht eines unserer Kernaufgaben. Da sind wir froh, das müssen die Hersteller lösen, ja, die natürlich schon bei der normalen Schlüsselfernbedienung ausgehebelt worden sind, wie wir wissen, ja, indem das unterwegs das Signal abgefangen werden kann. Ich glaube, so wie es heute im Dark Web immer wieder Passwort-Dumps gibt aus diversen Hacks, die jemand zur Verfügung stellt, ja, wo du dich auch mal fragst, wie kann das denn wieder passieren? Ja, oder wo immer irgendjemand plötzlich feststellen muss, er hat da jetzt irgendwie ein Data Leak und muss 16 Millionen Passwörter jetzt mal verantworten, die irgendwie offen liegen mit Kreditkarten. Da kann man immer nur eine Sache sagen, eine Software ist nie zu Ende, ja, programmiert, die ist nie ohne Fehler. Und es wird immer einen geben, der schneller ist als andere. Man muss das nur schnell genug merken und dann schnell genug reagieren. Dafür braucht man die kompetenten Leute. Ich glaube aber nicht, dass es jemals so sein wird, dass da Ruhe ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das haben wir ja auch im Bereich von Flugzeugen ist es ja nicht anders. Ne? Auch da hat man sich schon auf die Bordsoftware drauf gehabt und hätte ein Flugzeug fernsteuern können. Zum Glück waren das freundliche Hacker und keine Bösen. Aber das zeigt selbst auf diesem Level, ja, wo man sagen würde, was, wenn nicht das, ist bitte sicher, ist es nicht sicher. Also insofern glaube ich an die Sicherheitsforschung. Ich glaube auch daran, dass man mittlerweile das Bewusstsein auch geschaffen hat dafür, das auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass das Problem jemals gelöst wird. Das wäre komisch.
Hm. Ihr seid ja auch so ein bisschen politisch unterwegs, wenn ich es mal so ausdrücken möchte. Zumindest wenn es politische Diskussionen gibt über Automobilindustrie, automobile Veränderungen, bis ich denke so an letzte Woche zum Beispiel, da war diese Diesel-Diskussion, da hat der ADAC sich auch gemeldet. Ja, das ist Quatsch. Gott sei Dank habt ihr das gemacht. Aber werdet ihr öfters gefragt, seid ihr so in politischen Runden mit dabei, wenn es darum geht, Digitalisierung des Autoverkehrs, Mobilitätswende und so weiter, fühlt ihr euch da genug gehört oder seid ihr immer nur die Stimme per Pressemitteilung und dann ja auf gut Glück oder also wie ist euer Draht so nach Berlin in die Politik?
Also ich glaube, der ist grundsätzlich schon sehr gut und ich glaube auch, dass wir gehört werden. Zum Glück ist das nicht Aufgabe meiner Aufgabe, weil ich bin ganz schlecht in Sachen Politik. Ich bin ja so ein digitaler Bauarbeiter, ne? Und da konzentriert man sich ja so ein bisschen auf seine Leistungshände. Aber der ADAC hat ja schon immer eine Position eingenommen, immer. Also wenn es irgendwelche Debatten gab zu irgendwelchen Themen, sei es, wem gehören die Daten, auch da hat sich der ADAC äußerst eindeutig positioniert, wird gehört über die entsprechenden Fachleute, die wir bei uns haben, die dementsprechend in Berlin mit Ministerien auch sehr gut verbunden sind. Ob die immer das erreichen, was sie gerne erreichen möchten, sei mal dahingestellt. Das ist, denke ich, eine schwierige Sache. Aber der ADAC allein als Expertengremium wird definitiv gehört. Den Eindruck habe ich, so nehme ich auch die öffentliche Diskussion wahr. Und ich kenne ja auch einige Kollegen aus dem Haus, die sozusagen sich wiederum im Gegensatz zu mir darauf spezialisiert haben und von denen und von denen höre ich mir gerne was an.
Ich finde, digitaler Bauarbeiter ist eine schöne Vorstellung. Was ist denn gerade deine größte Baustelle?
Ach, man hat immer eine Menge. Also ich glaube, eine Baustelle ist es sicherlich, das Thema Daten so nachhaltig in den Griff zu kriegen, so rein von der IT-Architektur her und zu überlegen, welche Daten brauchen wir eigentlich für welchen Zweck und was machen wir da im Wohle des Mitglieds mit, ne? Weil wir ja natürlich sehr viele Daten haben, eben aus besagten verschiedensten Töpfen, das aber IT-seitig alles gar nicht so ganz trivial ist. Was macht man mit Gen AI beispielsweise? Ja, also auch diese Sachen, da fragt mich dann unser Präsident Herr Reinicke, was wir denn damit machen, unser Präsidium, das super modern ist und das total unterstützt tatsächlich und auch fordert, dass wir den ADAC in Sachen KI bestens ausstatten, also auch vernetzt untereinander. Regt natürlich auch solche Diskussionen an, wo wir überlegen, wie können wir den Kundenservice digitalisieren, beispielsweise mit Gen AI. Oder anders gesagt, wie können wir hochvalide Antworten über Gen AI aus einem eigenen Sprachenmodell generieren, damit die, die ans Telefon gehen, sich auf die vielleicht etwas schwierigeren Fälle konzentrieren können. Ja, das ist ja das, was alle anderen auch gerne machen wollen, damit nicht so viele Leute immer anrufen. Natürlich soll jeder anrufen, der anrufen möchte. Dafür haben wir auch unsere Mitarbeiter. Aber so ein Self-Service ist ja irgendwie auch nicht ganz schlecht. Man merkt aber in den Praxistests, und ich habe ja ein F&E-Team bei mir, die sich nur damit gerade beschäftigen, zu überlegen, in welchen Fachbereichen bei uns könnte das eine Anwendung finden und wie valide ist das denn schon? Ne? Und bei Gen AI muss für mich die Qualität der Güte bei 100% liegen und nicht bei 94. Und das ist eine Herausforderung derzeit noch. Mhm. Ja? Dass du darüber halt immer wieder stolperst und feststellst, oh, dann ist da noch ein Hiccup, da ist da noch ein Hiccup. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Modelle schneller rausgehauen werden als das Wissen dazu, wie man sie richtig gut bedient.
Aber das heißt, du würdest das erst bei 100% machen?
Möchte ich eigentlich schon, weil wenn ich im Kundenkontakt stehe und denen was sage, möchte ich die eigentlich nicht damit behelligen, dass sie da nochmal kommen müssen oder vielleicht auch eine ganz falsche Frage da möglicherweise von mir beantwortet haben oder sowas. Also insofern, ja, da bin ich schon ein bisschen kritisch, was das Thema angeht, denn da gibt's hanebüchende Beispiele, was man bei ChatGPT, wenn man da mal so ein bisschen so automatisiert auswertet, wie hoch die Güte ist. Ich gleiche das immer mit der deutschen Wikipedia ab, weil die für mich eigentlich von der Validität nahe an 100 dran ist in der Regel. Wenn man das also sich da mal anguckt in so einer Stapelverarbeitung, dann stellt man fest, das ist teilweise Kraut und Rüben, ja, oder eben auch nicht. Und das ist eben genau das, was für mich nicht funktioniert als Anspruch, sondern ich will ja dem Kunden versprechen, pass mal auf, liebes Mitglied, du stellst hier eine Frage, du kriegst eine kompetente Antwort, die stimmt auch. Wenn du noch eine Frage hast, ruf uns gerne an, aber ansonsten, das wäre die Antwort. Und wenn die nicht stimmt, ist es sehr schlecht für uns.
Da muss ich jetzt aber einhaken. Wikipedia, also es gibt ja noch Anwendungen, die das inzwischen schon relativieren. Ne? Klar, wenn ich ein Gen-AI zu irgendwas befrage, kann da natürlich Murks rauskommen. Aber es gibt zum Beispiel Klarna, da geht es um Bankenanwendungen, die das schon massiv wohl machen, mit einer hohen Rate. Und jetzt mal ehrlich, welcher Mensch ist denn zu 100% richtig? Nie im Leben ist doch ein Callcenter zu 100% richtig. Da gehe ich mal eine Wette ein, dass das unter 90% ist, wenn ich die Antworten analysieren würde, ob die alle, dass das nicht immer koscher ist. Wieso soll denn dann eine KI, wieso legen wir denn jetzt eine Bedingung dran, eine KI anzuwenden, dass die nur, wenn die 100% richtig liegt, nutzen?
Weil ich ja nicht sage, schreib mir einen Roman oder analysiere mir eine chemische Formel nach Eingabe von anderen Wirkstoffen, sondern weil ich sage, hallo, ich bin Mitglied beim ADAC, ich möchte das und das machen, wie geht das eigentlich? Ja, wo schon so ein bisschen individuelle Parameter drin sind. Und das Ganze bezieht sich auf ein eigenes Sprachenmodell, ein eigenes wohlgemerkt, ja. So dass es auch an meinen Daten natürlich gut liegen kann. Also ich kann natürlich auch Murks Daten haben auf jeden Fall. Das ist auch sicherlich öfter auch mal der Fall. Ja. Aber es heißt für mich ja nur, dieser allgemeine Anspruch, den ich manchmal auch höre, der ist, mit Gen AI geht das jetzt alles hundertprozentig bam, super gut. So. Und da sage ich halt, bei so eher einfachen Fragestellungen, wo es halt auch um mathematische Parameter geht, da will ich schon die 100% haben. Ansonsten ist ist für mich eine KI auch eine Näherungslogik an die Wahrheit, ja, wo der Mensch ja sein Gehirn irgendwann auch mal einsetzen muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. So ist es nicht. Aber wenn ich Customer Care mache, dann ist das Care bei mir äußerst groß geschrieben im Köpfchen. Das muss ich schon zugeben. Und das ist für mich was anderes, als wenn ich sozusagen mit dem ganzen anderen Open Web Bestand zusammen diese Analysen beispielsweise fahre. Ja. Und ich glaube, dass das oftmals draußen auch so ein bisschen überinterpretiert wird. Was kann eine KI eigentlich leisten und was kann sie eigentlich nicht leisten? Du hast vollkommen recht. Kein Mensch ist zu 100% in irgendeiner Weise perfekt ausgestattet. Das ist richtig. Aber wenn wir über unseren eigenen Sprachschatz sozusagen, über das eigene Modell, über unseren eigenen Daten eine Antwort geben, dann muss sie stimmen. Weil sonst muss ich es ja nicht machen.
Aber eigenes Modell heißt, ihr würdet dann von, was weiß ich, Chat von OpenAI oder sonst welchem Anbietern einfach dann euer eigenes nehmen im Sinne von mit euren Daten oder?
Genau.
Ja.
Ganz okay. Genau, das würden wir machen. Also das ist halt einfach wichtig, weil wir da auch öfter schon mal festgestellt haben, dass es halt eben noch nicht so gut ist und wir uns ganz schön ranpirschen müssen. Das ist auch gut so, ne? Weil es ist ja ein Miteinanderwachsen. Wie gesagt, normalerweise hat man ja als Wissenschaftler eine Fragestellung und kriegt Daten als Hinweis, was möglicherweise sein könnte und muss das dann evaluieren, ob es denn auch wirklich so ist.
Wo siehst du denn so insgesamt, also ADAC, um nochmal so insgesamt drauf zu kommen, der hat sich ja auch schon extrem gewandelt. Wie würdest du den jetzt inzwischen eigentlich definieren? Also ich meine, ich habe im Kopf ehrlicherweise immer noch vor allem Pannenhilfe und Reiseversicherung oder sowas.
Das ist auch richtig so. Das ist auch schön, dass du das so siehst. Das sind wir ja auch. Aber man kann sagen, dass wir uns sowohl extern als auch intern deutlich gewandelt haben, deutlicher mehr in die Digitalisierung gehen. Also ich kann mal zwei Beispiele nennen. Wir haben hier in vielerlei Hinsicht eine veraltete IT gehabt. Also wirklich, wo man so ein bisschen so sagt, vor der ersten Mondlandung, 1000 Sonderlocken, um Himmels Willen, das muss modernisiert werden. Das hat unsere IT sehr vorbildlich und schnell gemacht. Und wir haben zum Beispiel in unserem Zentraleinkauf, das ist mal ein Thema, eine ganz alte Shopping-Suite mal gehabt, die hat ewig lange gedauert für Angebotserstellung und mit so Daten war es auch nicht besonders gut. Also auch für Deutschland war wahnsinnig viel mit dem Tool beschäftigt, aber nicht mit dem Ergebnis des Tools. Und jetzt haben die sich was Neues angeschafft, haben eine ewige Ausschreibung gemacht, das war äußerst umfangreich, haben sich Ivanua geschnappt, ein großes Tool. Es gibt natürlich auch noch andere im Markt, aber die haben jetzt gesagt, für uns passt das am besten, führen das jetzt ein und werden deutlich mehr effizient sein, als sie es vorher sind tatsächlich, weil das Tool sehr viel automatisiert, datenbasiert arbeitet. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig, dass sich die Kollegen auf ihr Kerngeschäft nämlich fokussieren können und nicht den ganzen Tag auf ihre IT irgendwie warten müssen. Also da hat sich intern auch das Investitionsvolumen deutlich vergrößert. Also wir haben ja unser CRM abgelöst. Mhm. Wir haben die ADAC.de vor 4 Jahren komplett neu technisch aufgesetzt und zum Mitgliederportal gemacht. Also das ist das eine. Das andere ist, dass man mehr auf Qualität setzt und auf die Mitglieder hört, was die wollen. Wir haben früher sehr viele Apps gehabt, das haben wir korrigiert und haben jetzt mittlerweile bloß noch wenige, haben aber eine Trips-App für den Urlaub, haben eine App zum Thema Tankstellen und Navigation, die Drive-App. Die sind alle technisch auf demselben Kern, aber auf Basis auch von Mitgliederinterviews entstanden. Was wollt ihr da? Und die werden gut genutzt. Und das ist verdammt schön zu sehen. Und die Fachbereiche analysieren ihre Analytics-Zahlen und gucken, was geht nicht gut, ja, wo müssen wir was korrigieren und entwickeln dauernd ihre Produkte, weil das war vor 7 Jahren noch nicht so. Und wir machen neue Gebiete erstmal nur per App. Das ist die Health-App, das ist die Gesundheits-App, weil wir Gesundheit für uns auch als strategisches Markenfeld durchaus sehen. Haben aber jetzt erstmal eine Gesundheits-App gemacht, wo man sich sowohl Symptomchecker, es gibt Telemedizin im Inland, es gibt die Telemedizin im Ausland und so weiter und so fort. Man kann, es gibt Medikamentenkunde, also es ist ein richtig eigentlich das größte Paket. Und das zeigt, dass man sich jetzt auch 9 rein digitalen Segmenten zuwendet, ja, die gar nicht mehr was so groß mit Mobilität zu tun haben. Ja, genauso wie wir jetzt mit Nui eine App zusammen, das ist ein Startup, rausgebracht haben, da geht es um Informationen für Pflegende von kranken Menschen, die im Alter schwach werden, weil die Pflegenden ja häufig das größere Problem haben als die Kranken. Ne, und so. Und das ist auch ein komplett neues Feld für uns, dass wir jetzt mal sagen, wir geben ein Startup so raus, wir bieten das den Mitgliedern an. Das ist ein komplett neues Feld. Und da hat sich eine Menge verändert.
Also ADAC so als Lebenshilfe am Ende, könnte man dann vielleicht.
Ja, man könnte, ja, genau.
Weil also, die Autofahrer am Ende immer weniger werden? Oder was ist so der Hintergedanke? Man muss ja, also ihr müsst euch ja auch verändern, ne?
Immer älter werden.
Älter, ja, also weniger.
Ich glaube, es ist halt vorher so, du gibst deinen Führerschein ab. Mhm. Und irgendwann kommt der Sensemann und nimmt einen mit. Und dazwischen ist aber noch was. Ja. Und wir sind fest der Meinung, dass wir dazwischen gut helfen können. Das ist dann auch wieder eine Mobilitätsfrage natürlich. Wie komme ich zur Pflege? Aber aha, welche Pflege eigentlich? Und könnte man da nicht vielleicht irgendwie helfen? Ne? Also das wird immer so eine Mischung, glaube ich, sein aus physischen Dienstleistungen. Da kommt jemand ins Haus und liefert dir vielleicht Lebensmittel, weil du alleine gar nicht mehr rauskommst, oder der pflegt dich. Aber auch mit digitalen Services, der misst vielleicht Leistungswerte deines Körpers und schlägt Alarm. Oder du kannst dir deine Woche damit irgendwie organisieren. Das alles ist dann so eine Zielvision, die wir haben. Man kann da relativ breit denken, ne? Fang aber mit dieser App erstmal an.
Also ihr schickt auch Pflegedienste oder bringt Lebensmittel? Oder?
Das ist eine Sache, über die man mal nachdenken kann. Also wir haben jetzt mal angefangen, diese App rauszubringen, um erstmal so ein bisschen zu lernen. Mhm. Wie ist der Markt eigentlich strukturiert in Deutschland? Wer sind da so die Player? Was müssen wir so mit anbieten, damit unsere Mitglieder das auch wirklich gerne nutzen, diese Health-App? Und deswegen ist die jetzt draußen. Aber im weiteren Verwertungsfunnel, wenn man sich das mal so anschaut, ist da wahrscheinlich nicht unbedingt Schluss, sondern dann könnte es in der Tat sein, dass man sich überlegt, natürlich kann sich alles immer ändern und die Welt morgen ist anders, aber es wäre sicherlich eine Überlegung zu sagen, in welchen Bereichen würde man sich denn vielleicht noch dort etwas zutrauen, der Helfer zu sein, der Helfer nämlich eben in dieser In-Between-Phase.
Mhm. Und in Sachen Mobilität, wo geht's da noch weiter? Abseits vom Auto wird es dann irgendwann allumfassende Angebot geben, egal wo ich hin will, und ihr sagt mir, wie ich da hinkomme?
Das wäre der Traum.
Oder, weil das gibt's ja noch nicht so richtig, finde ich, so bei Google Maps, wenn man dann, ja, da muss man immer noch viel selbst machen. Es geht einfach noch nicht integriert, ein Ticket zu kaufen und das noch und jenes. Es gibt's alles noch nicht. Man braucht 15 Millionen Apps für alle möglichen Kram im Leben. Wir wissen ja alle von anderen Gesprächen, WhatsApp und einige andere Messenger machen sich auf den Weg dahin, das zu übernehmen. Also, ne, ist das eure Konkurrenz quasi dann zukünftig?
Das ist ja zunächst mal eine Plattformfrage und dann eine Kontraktionsfrage, denke ich. Also die Plattform werden wir nicht bauen, weil wir keine Softwarebude, wie gesagt, sind und wir die Ressourcen gar nicht hätten, sowas hinzustellen. Wir sind aber sicherlich ein interessanter Partner mit unserem großen Mitgliedernetzwerk für so ein White-Label-Angebot oder für eine Kooperation, wenn man denn alle Anbieter erstmal da drin hat. Denn es ist ja wie immer so, du hast vollkommen recht, wir hatten da auch schon mal verschiedenste so Feldversuche mal gestartet und irgendeiner machte immer nicht mit. Ja, und der dann nicht mitmachte, war am Ende der dann diese Kette durchbrochen hat, mit der du auch nach Hause kommst. Ne? Weil ich hätte jetzt auch gesagt, ich bin jetzt in Hamburg, ich will nach München und zwar in meine Bude. Ja, sag mir nur, was es kostet und ich bestätige.
Ja,
so
ja.
Und dann sag mir, was ist jetzt sozusagen, was ist jetzt mein Speiseplan bis nach Hause, mit welchen Verkehrsmitteln kommst und idealerweise gibt es die auch noch pünktlich und wenn die zu spät sind, wird es aktualisiert, immer optimiert. Ja, da haben sich alle bisher die Zähne dran ausgebissen. Ja. Ne? Weil im Grunde noch keiner diese Vormachtstellung, das ist im Grunde wie früher die Musikindustrie. Da gab es auch in Deutschland 8, 9 Download-Shops von den Labeln, von den Großen. Und dann kam Apple, hat aggregiert und hat gezeigt, das funktioniert. Und dann sahen sie blöd aus. Ja. Und so ein bisschen ist es heute auch noch so, dass man so ein bisschen sagt, nee, ich glaube fest daran, dass ich, wenn ich mich allem anderen gegenüber verschließe, in meiner Ortschaft trotzdem Wettbewerbsvorteil habe. So. Und das ist ein bisschen komisch.
Also bräuchte man, ich versuche das jetzt gedanklich, also es müsste so sein, dass sämtliche Mobilitätsanbieter ihre Systeme öffnen, technisch auch, für andere Provider sozusagen. Und die könnten jederzeit darauf zugreifen, Tickets wieder stornieren, neue buchen und so weiter. Das wäre so die Grundidee, die man eigentlich bräuchte, um sowas zu machen, oder?
Das würde man brauchen. Und am wichtigsten wäre es, dass der Kunde nur ein einziges Ticket hat, nämlich von A nach B und zwar über folgende Zwischenschritte und nicht mehr. Mhm. Ne? Und die ganze Komplexität müssen Systeme übernehmen. Da hast du natürlich die Diskussion um die Marge.
Ja.
Ja? Weil irgendjemand will ja immer Geld verdienen. So. Und dann hast du die Margenschwachheit der Mobilität natürlich da irgendwie auch drin. Das sind ja auch schon Probleme. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn das mal irgendwann käme, würde es eine Explosion geben, sicherlich, der Akzeptanz, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich bin so ein bisschen pessimistisch, weil sich der eine Nachbar mit dem anderen Nachbarn halt bekanntermaßen gerne jahrelang streitet, bevor er den Strauch abschneidet.
Vielleicht letzte Frage, wie bewegst du dich fort, Auto?
Auto, tatsächlich. Oder? Und zwar ist das Auto...
Ich dachte mit einem Hubschrauber.
Nein, da durfte ich auch schon mitfliegen und so, das war, aber das soll die Kollegen vorbereiten werden. Nein, Auto, weil es meine einzige Chance ist, mal in Ruhe Musik zu hören.
Sehr gut. Gerrit, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.